Ein Kind geht durch ein schwäbisches Dorf. Und da kommt eine etwas ältere Dame auf das Kind zu und bleibt stehen und mustert das Kind erstmal von oben bis unten und fragt schließlich, wem gehörst du denn? Das ist eine ganz typische Szene in so einem schwäbischen Dorf und vielleicht wurde der ein oder andere von euch das auch schon mal gefragt. Wem gehörst du denn? Wo gehörst du denn noch? Wenn man dann seinen Nachnamen sagt, dann hilft es vielleicht schon ein bisschen dem, der fragt, wenn er weiß, wenn je nachdem, was man für einen Nachnamen hat. Also bei meinem war das früher nicht ganz so. Mein Nachname war jetzt in unserem Ort nicht so bekannt, weil wir zugezogen waren und dann hat es nicht so geholfen. Da hat man ein bisschen nachhelfen müssen, hat man noch sagen müssen, ja, ich bin der Sohn von dem und dem, gell? Und dann hätten sie es manchmal ein bisschen besser gewusst. Oder so geht es euch ja vielleicht manchmal auch, wenn man Föhringer heißt oder Bayerisch heißt oder so, dann braucht es noch ein bisschen genauere Erklärungen, wo man nachhört. Ich gehöre zur Seite vom Langer Eugen zum Beispiel oder was weiß ich, irgendwelche andere genauere Infos. Ich bin der Enkel vom Höhlebauer oder so. Vielleicht weiß das Gegenüber dann auch gleich noch mehr über dich. Gar nicht nur, in welches Haus du gehörst oder zu welcher Familie, sondern wer noch deine Onkels und Tante sind und wer deine Oma war und so weiter. Wer aus dem Dorf alles mit dir verwandt ist. Manchmal kann es einem so gehen, dass man dann so schön sortiert ist und das hilft dir den Leuten auch. Und manche sind auch überrascht, zu wem sie so alles gehören. Man ist manchmal einfach der Junge vom Alten. Manchen sieht man sogar an, wo sie hingehören. Also wenn man markante Züge hat von seinen Vorfahren, im Gesicht zum Beispiel oder irgendwie in der Art, dann kann man es manchmal gar nicht verbergen, wo man hingehört und man wird gleich automatisch zur richtigen Familie dazu sortiert. Es kann geschickt sein, dass man Menschen zuordnen kann. Es kann schön sein, wenn jemand stolz ist auf seine Familie und wenn er gern zu der Familie gehört. Aber es kann manchmal auch ein bisschen unangenehm sein, wenn man immer nur als Teil von dieser Sippe wahrgenommen wird zum Beispiel und eigentlich auch mal selber jemand sein will. Oder ganz besonders, wenn man eigentlich gar nicht zu dieser Familie gehören will oder weil man da gar nicht so richtig reinpasst. Weil man merkt, ich bin irgendwie anders und ich will gar nicht in diese Schublade. So ähnlich ist Jesus auch mal gegangen. Da hat man ihn auch einsortiert in die Schublade seiner Familie. Und das hat Matthäus aufgeschrieben, fast beiläufig. Das ist so eine kleine Szene. Man kennt die zwar, aber sie ist irgendwie ja ganz beiläufig erwähnt. Im 13. Kapitel steht die und ich zeige es euch mal. Da steht Folgendes. Er kehrte in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Also Jesus ist schon eine Weile unterwegs, er hat schon einiges getan, er war schon in Juda unterwegs und jetzt kehrt er wieder in den Norden zurück nach Nazareth. Als er dort in der Synagoge lehrte, staunten die Menschen und fragten, woher hat er diese Weisheit und weshalb kann er solche Wunder tun? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Und ist nicht Maria seine Mutter? Und seine Brüder sind doch Jakobus, Josef, Simon und Judas. Die und alle seine Schwestern leben doch hier unter uns. Was macht ihn zu etwas, so etwas Besonderem? Und sie ärgerten sich über ihn und wollten nicht an ihn glauben. Da sagte Jesus, ein Prophet wird überall verehrt, außer in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und er tat dort nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten. Die kennen den. Die Leute in Nazareth wissen, in welches Haus der Jesus gehört. Sie kennen seine ganze Verwandtschaft. Sie sortieren ihn sofort ein, gell? Das ist doch der Sohn vom Josef. Maria ist seine Mutter. Die Brüder kennen wir auch. Sogar namentlich. Er hat auch noch Schwestern. Die leben doch alle hier bei uns. Die kennen wir doch alle. Warum ist der so anders, gell? Warum? Was macht denn anders, diesen Sohn? Gehört er da, was unterscheidet ihn von dem? Man kann sich Familie nicht aussuchen, liebe Schwestern und Brüder. Man kann sich Freunde aussuchen, aber Familie kann man sich nicht aussuchen. Und Jesus ist auch anders, als man erwarten würde, wenn man seine Familie kennt. Die Leute wundern sich in Nazareth, weil sie wissen, gerade deshalb, weil sie wissen, in welches Haus er gehört, weil er ins Haus des Zimmermanns gehört, weil er Teil von einer ganz normalen Familie in Nazareth ist. So wie wir Teil von einer Familie sind. Und das sind wir schon, bevor wir auf die Welt kommen. Von Anfang an, ich finde es eigentlich eine geniale Einrichtung, dass Gott es genial eingerichtet hat, dass wir von Beginn unseres Lebens und eigentlich schon noch bevor wir auf die Welt kommen, Teil einer Familie sind. Es ist nicht so, dass jeder selber einfach mal in die Welt kommt und sich dann die Menschen suchen muss, die ihm passen oder überhaupt erst mal sich eine Gemeinschaft suchen muss und wenn er es gut macht, dann findet er eine. Nein, von Anfang an ist es so angelegt in Gottes Schöpfung, dass wir Teil einer Familie sind, dass wir in ein bestehendes Beziehungsverhältnis mit aufgenommen werden, mit hineingeboren werden. Und die allermeisten haben das Glück, dass sie dann von der Familie auch freudig begrüßt werden, dass man sich über sie freut, dass man Teil von einer Familie ist, dass man was beiträgt zu dieser Familie. Das kann was Schönes sein, wenn man sich als Teil einer Familie erlebt. Wenn man zu einer Familie gehören darf, von der man gern Teil ist. Ich hoffe das für euch und dass es für euch nichts Unangenehmes ist, wenn man euch als Teil eurer Familie ansieht. Wenn man zu euch sagt, ach ja, du gehörst ja dort und dorthin. Denn es ist tatsächlich auch was Wertvolles. Es gibt ja viele gute Dinge, die man in der Familie lernen kann. Es gibt viele Dinge, die man annimmt, einfach nur, weil es in der Familie selbstverständlich dazugehört hat. Weil es da üblich war. Zum Beispiel, wenn es normal ist in der Familie, dass man vor dem Essen betet, ist das eine ganz wertvolle Gewohnheit, die man seiner Familie zu verdanken hat, von der man Teil ist. Und das kann man dann mitnehmen ins Leben. Und man nimmt es leichter mit, wenn das ganz selbstverständlich dazugehört. Oder auch, dass man schöne Erlebnisse hat, gemeinsame Urlaube verbringen kann, dass man weiß, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es mal knapp wird oder klemmt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Oder vielleicht ganz besondere Familienmomente, wo die Familie zusammenkommt. Das ist ja jetzt genau das, was wir vermissen in diesen Zeiten, wenn man als Familie nicht so leicht zusammenkommen kann, wenn man keine Feste feiern kann, keine Geburtstage feiern kann. Für manche ist Singen an Weihnachten was Wertvolles in der Familie. Oder das Laternenlaufen jetzt im November, wenn man miteinander als Familie draußen unterwegs ist. Oder auch, wenn man schwach ist, dass man weiß, es gibt eine Familie, die kümmert sich um mich, die versorgt mich. Wenn ich daheim bleiben muss oder wenn ich krank geworden bin, wenn ich schwach geworden bin, dann kommt jemand, dann kümmert sich jemand um mich, dann hilft mir jemand, dann hört mir jemand zu. Dann korrigiert mich vielleicht auch mal jemand in meiner Familie oder bremst mich aus, wenn es sein muss. Oder man unterstützt sich. Man kann als Familie auch gemeinsam trauern, wenn man jemand aus der Familie verloren hat. Auch da wird Familie ganz besonders wertvoll. Das alles sind so wertvolle Dinge, wo man dankbar dafür sein kann, dass man Teil von einer Familie ist. Und ich bin sicher, euch fallen noch viel mehr Dinge ein, wo ihr sagen könnt, ja, das ist bei uns in der Familie, das habe ich da gelernt, das habe ich mitgenommen aus meiner Familie oder das war einfach so üblich bei uns in der Familie und deshalb habe ich das so kennengelernt. Ist ja schon erstaunlich, wenn man sieht, dass viele Kinder das, was ihre Eltern oder Geschwister ihnen vorleben, in gewisser Weise irgendwie nachleben. Man nennt Kinder ja auch Nachkommen und manche kommen ihren Eltern tatsächlich sehr, sehr nach, in zum Beispiel der Art, in dem Humor, den man in der Familie gelernt hat oder in den Hobbys, die man in der Familie irgendwie teilt. Vielleicht auch ist man im gleichen Verein oder man sitzt sonntags gemeinsam daheim auf der Couch und guckt zusammen als Familie den Online-Gottesdienst an. Ist ja auch ein schönes Familienerlebnis. Und gerade da, gerade im Glauben ist es wertvoll, wenn man in der eigenen Familie lernen darf, welche Rolle Glaube im Alltag spielen kann, wie ihr Leben prägen darf. Das ist so ein großes Geschenk einfach, weil man dann auch Beispiele hat, weil man Vorbilder hat, weil man sich was abschauen kann oder auch bewusst, aber eben begründet sagen kann, was man anders machen möchte im Glauben. Da ist Familie eine wertvolle Größe. Und manchmal gibt es Dinge, die werden über Generationen weitergetragen in einer Familie. So ganz eigene Familientraditionen. Zum Beispiel in manchen Vereinen gibt es ganze Dynastien von Familien, wo es schon klar war, dass da irgendjemand aus der nächsten Generation wieder im Vorstand ist von dem Verein. Oder zum Beispiel in der Politik gibt es das auch. Da gibt es öfters auch welche, die haben auch schon in ihrer Elterngeneration auch schon politische Leute gehabt. Oder im Sport sieht man das auch. Wie oft sind Kinder von berühmten Sportlern dann auch wieder im Sportbereich unterwegs? Oder auch sonst bei anderen Arbeitsplätzen. Könnt ihr bei euch selber mal nachdenken, wie viele ihr kennt, die das beruflich in die gleiche Richtung gehen wie ihre Eltern oder Großeltern. Ist schon verrückt, in so einer individualisierten Welt, wie wir es heute haben, wo es eigentlich auf den Einzelnen ankommt, wo jeder sein eigenes machen soll und auch die Möglichkeit haben soll, sich selber zu entfalten, sein Ding zu machen, seinen Weg zu finden, ist doch erstaunlich, dass viele dann doch in den Spuren ihrer Familie weitergehen. Da gibt es Familien, da ist man einfach bei der Deutschen Bahn und dann ist das klar, dass das dann irgendwie über Kinder- und Enkelgeneration auch so ist. Oder man ist beim Bosch oder beim Daimler oder auch beim Schwörer. Auch da gibt es natürlich mehr Generationen, dass die mehrere Generationen bei der gleichen Firma sind. Also öfters erlebt man das. Vorher bei den Promis, die ich da in unserem Quiz, da war es ja auch ganz oft so, gell? Im Unterhaltungsbereich oder Sportreporter oder so. Oder man wird Fußballer oder König oder sowas, wenn der Vater das auch schon war. Man geht immer, tritt in die Fußstapfen seiner Familie. Wobei bei den Königen gibt es ja manche, die Schere da jetzt auch ein bisschen aus, der Harry, gell? Aber es wäre spannend mal von uns alle zu sehen, bei wem das so auch ist. wer von uns alles da auch in den Spuren seiner Familie wandelt. Ich selber gehört auch dazu. Ich komme aus einer Jugendwerksfamilie, wo das Jugendwerk schon immer große Rolle gespielt hat, auch für meine Berufsentscheidung natürlich, dass man dann auch hauptamtlich irgendwas mit Glaube macht. Und manche übernehmen sogar den Familienbetrieb, wo der Familienname dann auch gleich für Unternehmen steht. Alles das tut Jesus nicht. Das hätten die Leute in Nazareth erwartet, dass er eigentlich Zimmermann ist. Er war Zimmermann wie sein Vater. Aber offensichtlich wundern sie sich, dass der dann doch ganz anders ist, als sie es so denken, als sie es erwartet hätten. Vom Sohn von Josef hätte man das nicht erwartet, was Jesus tut. Die Leute in Nazareth, die sehen Jesus als Teil seiner Familie. Und überraschenderweise ist genau das, das, was ihnen im Weg steht. Das ist das, was ihnen den Blick unmöglich macht für das, was Jesus selber ist, dass er was Besonderes ist, dass er Sohn Gottes ist. Das verhindert ihnen den Glauben. Das ist eigentlich fast schon tragisch. Vielleicht haben Sie es auch schon mal erlebt, dass es euch nicht angenehm war, wenn man in Verbindung mit der eigenen Familie wahrgenommen worden ist. Also im Teenie-Alter zum Beispiel kann das manchmal passieren. Teenies sind manchmal nicht so stolz, Teil ihrer Familie zu sein. Da will man anders sein, da schert man aus den Spuren, die einem vorgelegt worden sind. Man will seine eigenen Spuren ziehen. Oder wenn schon klar ist, in welchen Verein man eigentlich gehen müsste. Oder vielleicht auch, wenn man aus einer kirchlichen Familie kommt, aber eigentlich gar nicht so kirchlich sein will, dann kann das manchmal gar nicht so einfach sein. Oder vielleicht auch, wenn Dinge aus der eigenen Familie einem unangenehm sind, einem selber gar nicht gefallen. Zum Beispiel, wenn es da einen Umgangston gibt, den ich selber gar nicht gut finde. Wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Menschen in der Familie, dann kann das manchmal gar nicht so toll sein, dass man Teil einer Familie ist. Wenn man eine unrühmliche Familiengeschichte hat. Vor einigen Jahren, da war es schwierig für eine Familie, wenn Vorfahren als aktive Nazis bekannt waren. Das wirkt auch rein in eine Familiengeschichte. Das prägt ein öffentliches Bild von einer Familie. Oder wenn es Kriminalitätsgeschichten gegeben hat, wenn mal jemand im Gefängnis war, dann prägt es natürlich nicht nur den, sondern auch seine Familie. Oder manchmal sind es auch Krankheiten, die sich durch eine Familie ziehen, auch so ein bisschen eine Familiengeschichte prägen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es gerade ist, wenn man Tochter von Donald Trump ist. Also der Sohn ist ja sehr stolz drauf, wie man sieht, aber die Ivanka Trump hat da, glaube ich, manchmal schon dran zu knabbern. Andere verschwinden da ein bisschen im Hintergrund. Oder wenn man so jemand ist wie Walter Kohl. Wenn man dem seinen Namen hört, Walter Kohl, da denkt man automatisch immer an Helmut, den Altbundeskanzler. Man denkt automatisch an die Familiengeschichte, vielleicht auch an Hannelore, seine Mutter, die sich das Leben genommen hat. Aber man sieht ihn als Person eigentlich gar nicht. Da kommt man gar nicht raus aus dieser Familiengeschichte. Vielleicht geht es dir mit manchem aus der Geschichte deiner Familie auch so. Das ist gar nicht so einfach, wenn man merkt, dass man Dinge aus der Familie weiterträgt, die man vielleicht gar nicht weitergeben möchte. Geschichte, auch die Geschichte deiner Familie, die fordert immer dazu heraus, dass man sich ihr stellt, dass man sich bewusst dazu verhält. Und das ist gerade bei der Familiengeschichte auch wichtig, dass man sich da dem Schweren auch stellt oder dem Schädlichen und das auch ganz bewusst ablegt. Dass man sagt, das zieht sich jetzt zwar vielleicht schon durch Generationen, durch meine Familie, aber ich möchte was auch anders machen. Gerade wenn es zum Beispiel ein harscher Ton ist und man sagt, ich möchte es aber anders machen, dann kann man das ganz bewusst tun. Auf der anderen Seite kann man aber auch das Gute, was man mitbekommt, auch bewusst übernehmen und sagen, jawohl, und da möchte ich Teil von dieser Familiengeschichte sein. Da möchte ich, dass diese Geschichte weitergeht. Da möchte ich mich einreihen. Da möchte ich selber Geschichte schreiben mit den Dingen, die über Generationen in meiner Familie schon sich als wertvoll und als heilvoll erwiesen haben. Ich wünsche dir, dass wenn du dich mit deiner Familiengeschichte zu der verhältst, dass du dann das Gute findest, dass du weiterführst und vielleicht auch das, was du ablegen willst, ganz bewusst ablegen kannst. Wir sind als Kinder Teil einer Familiengeschichte. Ob uns das da schwer macht oder manches erleichtert, das prägt uns. Und jetzt heißt es in der Bibel, dass wir nicht nur Kinder einer leiblichen Familie sind, so wie bei Jesus, sondern auch Kinder Gottes sind. Wir gehören auch als Kinder Gottes zu einer Familie. Wir sind Teil einer ganz großen Familie. Aber diese Familie, die gründet nicht auf unsere Abstammung, sondern sie gründet auf unseren Glauben. Das, was die Kinder Gottes verbindet, ist der Glaube an den Christus. Genau deshalb sagt Jesus ja an dieser Stelle, wo man ihm sagt, da draußen sind deine Eltern und deine Geschwister und die verlangen nach dir, wo er dann fragt, wer sind denn meine Eltern? Meine Brüder und Schwestern sind doch hier die, die um mich sitzen, die an mich glauben. Es ist eine Gottesfamilie, die durch den Glauben kommt und eben nicht durch die leibliche Abstammung. Die Leute stehen verdutzt da, als Jesus jetzt sagt, hä, von welchen Geschwistern redet er denn, die nicht dieselben Eltern haben? Und so geht's dem jüdischen Volk auch mal. Den Juden geht's mit Paulus so. Der Paulus schreibt ihnen nämlich in Römer 9, nicht jeder, der in eine jüdische Familie hineingeboren wird, ist wirklich Jude. Nicht alle Nachkommen Abrahams sind seine wahren Kinder. Das ist ein Schock für Jüdischstämmige. Denn natürlich, wenn man als Jude geboren war, dann hat man sich selbstverständlich auch als Kind Gottes gesehen, klar. Wer Kind Abrahams war, war automatisch Kind Gottes. Und jetzt kommt der Paulus daher und sagt, naja, ganz so einfach ist es nicht. Wer Abraham zum Vater hat, hat damit noch nicht automatisch Gott zum Vater. Paulus wird dann nochmal ein bisschen deutlicher und ich möchte euch das gern zeigen in einer zweiten Stelle, wo es im Galaterbrief, wo das ganz deutlich sagt, da steht nämlich Abraham, schreibt der Paulus, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Paulus sagt den Juden, es gibt noch eine viel größere Geschichte. Wenn nur die Juden, nur die Abstammung, die von Abraham abstammen, Kinder Gottes wären, dann wird man damit ganz viele ausschließen. Aber die wahre Familie Gottes findet ihre Gemeinsamkeit im Glauben an Jesus Christus. Und da kann jeder dazugehören, egal aus welchem Hintergrund er kommt. Und deshalb sind auch wir, liebe Schwestern und Brüder, Teil von den Kindern Gottes, weil wir glauben. Das macht uns zum Teil der Familie Gottes. Deshalb tragen wir den Namen Gottes durch unseren Glauben. Deshalb sind wir Teil einer Gottesfamilie. Und das ist vielleicht manchmal auch gar nicht so einfach. So wie es unter Schwestern und Brüdern in der leiblichen Familie ist, so ist es auch unter den Kindern Gottes. Da versteht man sich mal besser und manchmal versteht man sich auch nicht so. Da hat man seine Eigenheiten und man muss sich manchmal zusammenraufen, dass man sich wieder bewusst macht, dass wir alle zusammen den Namen Gottes tragen. So wie es bei Geschwistern auch ist. Aber man erlebt eben auch das Positive, das Wertvolle, dass die Liebe und der Zusammenhalt durch die schönen und aber auch durch die schwierigen Zeiten diese Glaubensfamilie auszeichnen. Man kann manches mitnehmen, was in dieser Geschichte, in dieser Familie üblich ist. Manche Gabe, die man hat. Also es muss nicht jeder Christ ein Gitarrist sein, aber es darf ein Merkmal von dieser Glaubensfamilie sein, dass sie einen Ton im Miteinander pflegt, der einander nicht schadet. Wo man auch bei Meinungsverschiedenheiten noch sich ja ordentlich miteinander unterhalten kann, wo man diskutieren kann, wo man den Glaubensbruder oder die Glaubensschwester als Teil derselben Familie ansehen kann. Oder dass wir eine gemeinsame Hoffnung haben und deshalb auch eine Zuversicht mit Schwierigem. Das darf uns verbinden, das dürfen wir aus dieser Familie mitnehmen. Dass wir miteinander beten oder auch füreinander beten, das darf Zeichen der Glaubensfamilie sein. Oder es darf auch markant für Gottes Familie sein, dass man über die Familie hinaus auch eine größere Gemeinschaft im Blick hat, dass man auf andere sieht, dass man nicht nur sich selber um sich selber dreht und klüngelt und guckt, dass man sich selber schützt und beieinander bleibt, sondern dass man auch großzügig sein kann. Auch das darf ein Merkmal der Kinder Gottes sein. Du bist Kind Gottes und du bist Teil von einer großen Familie und das ist ein großes Geschenk, ein Privileg, von dem du profitieren darfst. Du bist als Kind Gottes Teil einer Familie und du bist dadurch auch Teil der Geschichte von dieser Familie. Teil von Gottes Geschichte. Diese Geschichte ist keine Last, sondern es ist eine Heilsgeschichte. Wenn man die Geschichte der Kinder Gottes zurückblickt, dann gibt es da manchmal Situationen, wo die Kinder Gottes auf Abwege gekommen sind. Aber nie hat Gott sie aus dem Blick verloren. Er hat sie geführt, er hat sie begleitet und er wird sie weiter begleiten auf dem Weg bis in die himmlische Heimat. Ja, es gibt in der Geschichte der Christen Kapitel, von denen man sich distanzieren muss, von denen man sich lösen muss. Die hängen uns nach als Christen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, an die wird man immer wieder erinnert. Wie ist es denn mit Kreuzzügen? Wie ist es denn mit dass Gott gestritten hat damals mit dem Volk Israel und so weiter? Ja, wenn im Namen des Glaubens gemordet worden ist, dann wirft es einen Schatten auf die Familiengeschichte Gottes. Und dann müssen wir uns besinnen auf den Glauben in Jesus Christus und sortieren, uns zu unserer Familie stellen, zu unserer Geschichte stellen. Letztlich ist es aber eine heilvolle Geschichte. Es ist eine Geschichte Gottes mit den Menschen, die in dieser Welt schon so viel Gutes bewirkt hat. Durch das Christentum ist so viel gewachsen, was für uns heute normal ist in unserer zivilisierten Welt. Und das ist wertvoll, das dürfen wir mitnehmen und auch weitergeben. Dinge wie Demokratie, dass der Einzelne was zu sagen hat, dass man einen freien Tag in der Woche hat. Auch Teile aus der Pflege oder der Medizin oder wie man mit Besitz und Vermögen umgeht, dass die Ehe einen Wert hat. Das alles finden wir auch in der Geschichte von unserer Familie. Da ist das begründet oder gefördert und das dürfen wir mitnehmen aus unserer Glaubensfamilie. Es ist eine Geschichte des Heils, die zum Heil führt. Und es ist eine Geschichte voller Liebe und Hoffnung. Und in diese Geschichte dürfen wir uns stellen als Kinder Gottes. Diese Geschichte dürfen wir weiterschreiben als Kinder Gottes. Gott ist unser Vater und er lässt uns die Freiheit, dass wir Geschichte schreiben, Familiengeschichte schreiben. Er begleitet uns dabei. Wir sind Gottes Kinder, aber wir sind keine Kinder, für die schon alles feststeht, für die schon klar ist, was sie zu tun und zu lassen haben. Wir sind nicht wie in einer Familie, wo man einen Betrieb hat und wo völlig klar ist, einer von den Kindern muss das so weitermachen. Nein, wir dürfen unser eigenes finden. Wir dürfen diese Familie auch mit dem mitprägen, was wir sind. Das lässt Gott zu. Und vielleicht versteht man es am besten von der Freiheit her, die auch Kinder in leiblichen Familien haben. Kinder dürfen sich ja entfalten. Die dürfen sich entwickeln, die sollen sich entwickeln. Die dürfen ihr ganz eigenes Ding machen, ihr ganz eigenes finden. Die dürfen sich selber finden. Aber sie wissen immer, sie haben Eltern dabei, die sie begleiten, die sie unterstützen, die sie hoffentlich nicht zu eng einschnüren. Sie haben Eltern, die auch mal für was gerade stehen müssen, wenn das Kind was verbockt hat. Ja, es gibt manchmal auch sogar Eltern, die müssen ordentlich was für ihr Kind berappen, wenn ihr Kind irgendwas kaputt gemacht hat. Und auch sonst ist ein Kind natürlich eine teure Investition. Und vielleicht müssen Eltern auch manchmal streng sein, ihrem Kind zuliebe. Wir haben als Gottes Kinder auch einen Vater. Der muss manchmal vielleicht auch streng sein mit uns. Der ist in gewisser Maße unser Erziehungsberechtigter. Es ist einer, der uns Freiheiten lässt, aber einer, bei dem wir als Kinder uns auch darauf verlassen können, dass er für uns schon alles das bezahlt hat, was wir zerstören, auch das, was wir kaputt gemacht haben. Vielleicht muss er uns manchmal auch unsere Grenzen aufzeigen, aber dann tut er es in Liebe und uns zugute. So einen Vater haben wir. Und das ist die Geschichte, die Familie Gottes schreibt. Die Geschichte, die immer wieder auf den Vater blicken darf. Und wir selber dürfen diese Geschichte weiterschreiben. Wir prägen als Kinder Gottes das Ansehen des Namens Gottes in unserer Zeit. So wie wir mit unserem Nachnamen ja auch für was stehen, so stehen wir mit dem, was wir tun, was wir sagen, für den Namen Gottes. Den prägen wir, das Ansehen Gottes prägen wir in unserer Zeit. Das ist eine wichtige Aufgabe für uns als Kinder Gottes. Das ist eine Verantwortung, die wir als Kinder Gottes haben. Das ist aber auch eine Riesenchance, denn wir können in schwierigen Zeiten beten, wir können hoffen, wir können vertrauen, weil wir das so gelernt haben in unserer Glaubensfamilie und das dürfen wir auch zeigen. Wir dürfen anderen dienen, auch wenn sie nicht selber Teil dieser Familie sind, weil das üblich ist bei uns in unserer Familie Gottes. Und wir dürfen wissen, dass wir aufs Heil zuleben, weil Gott diese Geschichte mit seinen Kindern schon immer geht. Du bist als Kind Gottes Teil einer Familie, mit Schwestern und Brüdern und Teil einer Geschichte seit Jahrhunderten und bis in die Ewigkeit. Und das ist unheimlich wertvoll. Deshalb, wenn man dich fragt, wem gehörst du eigentlich? Dann kannst du mit Stolz sagen, dass du Gott gehörst, dass du Teil von seiner Familie bist, dass du Schwestern und Brüder hast, die mit dir diesen Glauben teilen, die für dich da sind, dich helfen, auch mal trösten. Und dass du Teil von Gottes Heilsgeschichte bist, die durch alle unrühmlichen Entgleisungen hindurch und auch durch schwierige Zeiten bis in die Ewigkeit führt. Das heißt es, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Amen.